Kühe auch. Die sind da vorbeigelaufen, die Kühe, so keine 20 Meter weiter und gucken uns so zu, wie der am Grillen ist. Und dann dachte ich mir, ja, du bist schon eine harte, du Kuh, du bist ja wieder eine Artgenossen hier verfeuert.
Und das habt ihr jetzt 8 Wochen lang geübt, oder was?
Jumbo Schreiner säuft den Pool aus.
Oh, ja doch. Bock auf ein Tattoo hätte ich schon.
Endlich mal was Ordentliches zwischen den Beinen.
Ah, okay, ich hab gedacht, jetzt kommt der super Knaller.
Lava, 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 lava.
Das war's also. Das letzte warme Wochenende der Welt und die letzte warme Woche der Welt.
Ja, der Welt.
Florian, hast du das letzte warme Wochenende der Welt genossen?
Ja. Hi Jan. Ja, war ganz gut. Also, weil es war halt noch warm und war sonnig und ich war noch ein bisschen unterwegs auf 2 Rädern. Im Schwarzwald, im schönen Schwarzwald.
Und dann bist du mit deiner Maschine da so rumgeräubert.
Geräubert, ja. Ich habe noch meinen Neffen besucht, bin nach Freiburg runtergefahren und haben noch kurz gegrillt und war mal noch eine Runde im Whirlpool. Die haben sich einen Whirlpool gekauft.
Okay, geil.
Und dann war ich noch im Whirlpool. Das ist schon irgendwie komisch. Das ist so ein bisschen Vegas-Feeling. Das ist wie bei den Vegas-Daytime-Pool-Partys. So, wenn du dann so ein warmes Wasser reinstest und um dich rum ist eigentlich auch warm. Also eigentlich ist es halt Banane, sich bei warmen Wetter in warmes Wasser zu setzen.
Und halt nüchtern und ohne Frauen.
Ja, das war nicht Vegas-like.
Ja, aber so wie ich dich kenne, bist du auch aus dem Whirlpool nicht mehr rausgekommen.
Nee. Ja doch, es gab dann Essen.
Haben die es dir nicht an den Pool gebracht?
Nee. Nein, nein, nein.
Weißt du eigentlich, was der Unterschied zwischen einem Whirlpool und einem Jacuzzi ist?
Oh je, nein.
Der Jacuzzi ist eigentlich nur die Marke.
Ah, okay, ich habe gedacht, jetzt kommt der super Knaller. völlig harmlos.
Ja, aber das dann, also so Outdoor praktisch, das ist doch arschteuer, so ein Ding. Auch im Unterhalt.
Ich habe keine Ahnung, es ist günstiger als ein echter Pool. Als ein echter Pool.
Ja, ich hätte schon gern einen Pool. Ich habe mal in der Doku gesehen, der Wolfgang Krupp von Trigema, der ist so ein bisschen eigen.
Ja.
Und der hat auch so ein Riesenanwesen und hat sich dann einen Pool gebaut. Nicht so klassisch viereckig, sondern das Ding, das ist eher ein Kanal. So ein runder Kanal, wenn du so willst. Und so vielleicht gefühlt 3 Meter breit oder sowas. Und dafür 100 Meter lang oder so. Und dann hat er gemeint, ist doch nicht bekloppt, er schwimmt doch nicht irgendwie 50 Bahnen hin und her auf 3 Meter, sondern er schwimmt dann lieber den Kanal entlang. Und fand ich, grundsätzlich hat er schon irgendwie recht. Aber muss man sich halt leisten können. Ich will auch immer einen Pool irgendwie. Irgendwann will ich mal einen Pool. Aber es ist halt schon arschteuer.
Ein ehemaliger Arbeitskollege von mir in Zürich, der hat sich auch einen Pool gebaut. Und der hat sich so eine 25-Meter-Bahn vom Pool in den Garten gesetzt. Also der Pool ist jetzt nicht...
Okay, ist aber auch schon heftig.
Ja, ich glaube von der Wassermenge her ist es so, wie wenn du halt einfach einen normalbreiten 10-Meter-Pool hast und der hat halt einfach auf 25 Meter eine Bahn. Wie breit ist so eine Bahn? 2 Meter? Weiß ich nicht. Ja. Und da kannst du halt dann normal schwimmen. Also wenn du halt schwimmen willst, trainieren, also sportlich, dann ist klar. 25 Meter halt top. Naja, 50 wäre noch besser.
Das cool. Und das hat er.
Aber ich glaube, so groß ist Anwesen nicht.
Olympiamaß.
Ja, genau.
und das hat er dann selber gebaut, nee, oder?
In der Schweiz baut man nichts selber. Die lassen alles bauen. Schweizer sind,
ja, hier in Deutschland,
also mal verallgemeinern, ja. Schweizer sind sehr handwerklich ungeübt. Sie sind nicht unfähig, aber sie sind sehr ungeübt. Man lässt ganz viel einfach machen.
Ja, wenn du die Kohle hast. In Deutschland, wenn du in Deutschland Pool baust, dann endet es quasi zwangsläufig damit, dass du entweder auf Kabel 1 dann irgendwie, wie baue ich mir meinen eigenen Pool, oder irgendwie so in Galileo-Sendung oder sowas reinkommst, wo du dann begleitet wirst mit einem Kamerateam. Ja. So baut man in Deutschland Pools.
Genau, und dann kommt der, wie heißt der Jumbo Heini?
Jumbo Schreiner säuft den Pool aus. Nee, wir hacken so sehr auf Jumbo Schreiner rum, das ist, der kann ja auch nichts dafür, dass er da immer hergezogen wird.
Ja, oder er macht einfach so eine, ja, egal, ist ja egal. Weißt du, da könnte auch einfach so ein LKW, also da könnte quasi der Bagger sein, was einfach mit seinen großen Händen so ausschaufeln.
Nein, Jumbo Schreiner ist so fett, du kannst einen Pool in seinem Bauchnabel haben.
Der arme Kerl.
Nein, der arme Kerl.
Weißt du, der hundertprozentig ist dann nur so dick, weil er von ProSieben ständig gemästet wird, weil er ständig irgendwie XXL-Schnitzel fressen muss oder so. Das ist eigentlich ist er das Opfer. Ja? Das darf man gar nicht auf ihm rumhacken so arg.
Ich glaube, der Typ ist Millionär, ne? Der irgendwie ist so ein Autoding und keine Ahnung. Naja.
Ein Autoding.
Aber was, weil du Motorrad gesagt hast, hast du so eine, was ist das, so eine Touring-Maschine, die du da hast? Oder ist es so eine Rennmaschine?
Ein bisschen was Sportliches. Ist was Rotes, Sportliches. Ich will ja keine Werbung machen.
Okay. Nein. Aber das ist, wie viel Kubik?
Knapp 1000. Also es ist jetzt nicht was Kleines, es ist schon was Anständiges. Du kommst ja schon vom Fleck damit. Das ist schon gut. Ich bin mal letztes Jahr mit dem Auto von meinem Schwager gefahren. Der hat was aus Zuffenhausen. Und jeder, der Zuffenhausen kennt, weiß, was es für eine Marke ist. Und ich musste sagen, ich war von meinem Motorrad dann doch mehr begeistert als zuvor, weil dieses vierrädrige Auto nicht so einen Abzug hatte.
Mm, ja, klar.
Naja, ich meine, das ist halt ein Faktor, halt keine Ahnung. Gehört. Vom Preis 20 oder so.
Ja, wie viele Scheine legt man da ungefähr so hin? Wo bist du da? So ein paar tausend, also da bist du schon im mittleren fünfstelligen Bereich oder mehr? Oder?
Für ein Motorrad. Es kommt drauf.
Also nicht mittlere fünfstellige. Also bist du da so zwischen 10.000 und 20.000 oder drüber? Oder?
Nee, so zwischen 10 und 20. Also du kriegst, okay. Also es kommt drauf an, was für einen Hersteller du haben willst. Du kannst natürlich italienische Hersteller kaufen, die sind eher Richtung 20. Du kannst aber auch asiatische Hersteller kaufen, die sind halt eher unter 10 sogar zum Teil. Mhm. Da kommt es auch drauf an, du kannst ja mit verschiedenen Ausstattungen haben, du kannst sowas haben, dass du halt ein spezielles Fahrwerk, also Federn und Stoßdämpfer und Zeug drin hast oder eine Bremsanlage von einem Premium-Hersteller, dann wird das Ding halt auch noch gleich viel teurer.
Hier kann man so ein bisschen aufrüsten. Ich habe gestern lustigerweise auch mit einem Kumpel drüber gequatscht. Er hat sich jetzt auch ein neues Motorrad gekauft und meinte, ja, das also so früher war die Oberklasse so 600 Kubik, aber das ist mittlerweile jetzt ist halt so 1000 oder 1200 Kubik irgendwie. Wo du halt auch denkst, es gibt halt so 90 PS Autos mit 1,2 Liter Motoren irgendwie oder noch mehr PS irgendwie dann rausgeholt werden, die dann so anderthalb Tonnen irgendwie damit verarbeiten.
Ja.
Also das ist schon sehr, sehr krass.
Ja, so ein Motorrad, du musst halt auch sehen, Motorrad hält halt nicht so lang. Also Motorrad ist nicht für ausgelegt, dass du da 100.000 Kilometer drauf ballerst. Also das Motorrad mit 100.000 Kilometern, das ist schon sehr, sehr selten, dass das noch fährt.
Was hat so ein Motorrad?
Wie, was hat? Ich würde also mal sagen, so bei 70 kannst du mal drüber nachdenken, mal was Neues zu haben.
Okay. Gut, das fährst aber ja natürlich auch nicht so täglich da wie ein Auto irgendwie. Rasselst jetzt halt schon Kilometer runter, wenn du da in den Schwarzwald runterbretterst.
Also bei mir, ich habe schon einige draufgehauen. Also ich habe das Motorrad jetzt seit 3 Jahren und habe jetzt 30.000 Kilometer gefahren. Also das ist schon einiges.
Also so, ich krieg kaum 10.000 im Jahr mit dem Auto hin.
Ja, aber du musst halt auch sehen, ich mache es halt aus Hobby. Ich fahre ja aus Spaß und dann fahre ich dann manchmal einen Samstag einfach von morgens los um 9 und komme halt abends um 10 im Hochsommer wieder zurück. Dann hast du halt irgendwie 700 Kilometer gemacht oder so.
Da bist du aber auch durchgeschwitzt danach.
Es geht.
Musst du nur schnell genug fahren.
Du darfst halt nichts trinken. Nur wenn du trinkst, musst du schwitzen und auf Toilette. Das ist doch so die Logik manchmal, wenn du mit Leuten, mit Damen unterwegs bist, dass sie dann sagen, ich trinke lieber nichts, dann muss ich noch wieder aufs Klo. Das ist, also.
Und dann ist halt wieder schlecht, weil zu wenig Flüssigkeit im Körper. Ja. Mir ist schlecht heute, mir geht's nicht so gut. Okay.
Ja gut, das kann aber andere Gründe haben. Das kann auch andere Gründe haben.
Ja, natürlich, aber in dem Fall nach so einer Aussage dann halt, okay, jetzt rat mal, warum der jetzt nicht gut ist.
Ich kenne viele Mädchen aus meiner Vergangenheit, also früher zu Schwimmbad-Gehzeiten, also noch Schulzeiten, die kannten diesen Satz, ich habe keine Lust, nicht. Die haben alles Mögliche an Ausreden gefunden, warum irgendwas nicht geht. Also irgendwie Blasenentzündung war ständig. Vielleicht haben die auch Blasenentzündung, kann ja sein. Ich meine, also man fragt der Auto nicht mehr nach. Das, man nimmt es einfach als Nein und akzeptiert es. Das sind so. Weil ich habe einmal einen Fehler gemacht und habe dann irgendwie quasi was Körperliches nachgefragt. Und das war, die Situation möchte ich nie wieder erleben.
Okay. Details.
Ja, es ging halt dann sehr schnell halt in sehr spezielle Dinge, die nur bei Frauen so sind und bei Männern nicht. Und dann kam ich halt auf auch auf moralisches Glatteis und das war schlecht.
War schlecht. Dudum.
Ja, ja, seither weiß ich, sollte man eigentlich nicht ansprechen. Naja, also wie gesagt, ich fahre gerne und oft halt mit der Mühle rum, wenn das Wetter das zulässt. Ich bin halt ein absoluter Sonnenscheinfahrer. Ich vermeide den Regen, weil mir fehlen sowohl Scheibenwischer als auch ein Dach. Und es ist halt echt unangenehm, wenn halt diese Feuchtigkeit von überall kommt.
Aber bist du dann mal alleine unterwegs oder hast du schon irgendwie auch ein paar Kumpels oder Kumpelinen?
Nee, ich glaube am Anfang, also ich hatte, seit ich 18 bin, Motorradführerschein, aber ein eigenes Motorrad habe ich jetzt tatsächlich erst seit 3 Jahren. Und am Anfang war ich zu lahm, war ich zu langsam. Dann quasi haben mich so, zum Teil sogar Autos überholt. Ich meine, das ist halt schon eine Strafe, wenn dich ein Auto überholt.
Wie kann man zu langsam sein? Also
wenn man Angst, musst
ja eigentlich nur Gas geben.
Ja, nee, du musst auch im richtigen Moment bremsen, sonst fährst du aus der Kurve raus. Und ich bin halt die Kurven extrem langsam gefahren, weil ich halt Schiss hatte, in der Kurve zu bremsen, falls ich zu schnell gewesen sein sollte. Und dann bin ich halt ultra langsam in diese Kurven reingefahren, bin fast umgefallen, weil ich so langsam war. Also das war schon. Also
Technik praktisch, die dir ein bisschen gefehlt hat.
Ja, also also Fahrtechnik, Fahrerfahrung einfach halt. Also du musst halt auch ein bisschen Gefühl dafür bekommen, was kannst du mit dem Motorrad anstellen. Also wie schnell kannst du eine Kurve rein? Und aber die modernen Motorräder, die haben eh alles Mögliche an Fahrhilfen, also so ABS und Traktionskontrolle. Also da irgendwie hinzufallen ist fast unmöglich. Außer du übertreibst es halt. Und bisher hat es mich noch nicht hingehauen. Ist gut. Aber ich wollte eigentlich dieses Jahr auf die Rennstrecke. Eigentlich. Um mal wirklich an die Grenzen des Machbaren zu gehen mit dem Motorrad, weil das im Straßenverkehr zu machen, ist ein bisschen Banane.
Ja, das ist so dann Knieschleifen wieder, und so. Wie im Frühling dann immer in den Zeitungen, erstes schönes Wochenende, wieder 12 Motorradfahrer hops gegangen, ja. Irgendwie so in die Richtung.
Ja, das gibt's.
Aber
ja, es ist nicht ungefährlich, wenn du halt einen Fehler machst, dann fliegst du halt ab und du hast halt keine Knautschzone und dann ist es also es ist nicht ungefährlich. Aber es macht halt auch den Reiz ein bisschen aus, dass du halt, ja, es ist halt wie so ein wildes Tier zähmen. Ne? Das ist halt schon, das spricht halt voll so niedere Triebe an.
Das ist schon endlich mal was Ordentliches zwischen den Beinen. Oh. Nee, ich habe immer, ich glaube, ich hätte schon, ich liebe ja alles, was motorisiert ist. Auch, ich hätte aber, glaube ich, zu viel Respekt vor mir, oder weil ich weiß, wie ich halt drauf bin, weil ich, glaube ich, das auch wieder ausreizen würde und unvernünftig sein würde und wahrscheinlich auch ordentlich pacen würde. Über meinem Können oder über meinen Skills praktisch. Also passiert mir bei vielen Dingen, wo Geschwindigkeit da ist, dass ich, glaube ich, manchmal über meinem Können bin. Und beim Motorrad ist halt einfach so, dass du, wie du sagst, keine Knautschzone um dich rum hast. Da ist es das dann halt gewesen.
Ja, also
mehr oder weniger.
Bei mir ist es eigentlich ähnlich. Also wenn das Ding 4 Räder hat, bin ich auch eher unvernünftig. Bei 2 Rädern bin ich vielleicht auch, weil ich halt so lange nicht mehr wirklich gefahren bin. Und ich das dann einfach mit mehr Bedacht angegangen bin wieder. Weiß ich nicht. Ich bin, glaube ich, nicht. Oder was heißt, ich glaube, ich bin ganz sicher nicht der klassische Motorradfahrer. Ich habe keine Tattoos. Als ich das Ding damals gekauft habe, bin ich zum Motorradhändler hier und der hatte Saisoneröffnung und dann hatten die so Massageliegen aufgebaut. Und da habe ich gedacht, warum haben die Massageliegen hier aufgebaut? War das ein mobiles Tattoo-Studio?
Geil.
Nein, das ist nicht geil, das ist total bescheuert. Stell dir das mal vor, gehst irgendwo hin, Saisoneröffnung im April bei einem Motorradhändler, irgendwie in so einer ölverschmierten sonst was Halle und dann sagt, oh ja doch, Bock auf ein Tattoo hätte ich schon. Was ist denn das für ein, also warum, wieso denn? Warum gehe ich, das wäre wie wenn du auf dem Volksfest so ein Tattoo-Dings aufstellst. So, Basen 2020.
Das wäre so eine geile Idee. Ich würde das machen, wenn ich Tattoo-Studio-Besitzer wäre, würde ich mir da so einen Stand holen und die ganzen Besoffenen aus dem Bierzelt geil direkt wegtätowieren. Einfach
du ohne Gewährleistung. Du kannst ja quasi so ein Ding machen, so eine Dosenwurf-Bude.
Ja.
Und dann quasi, dass die Leute dann irgendwie so auf irgendwas wetten können. Wenn sie die Wette verlieren oder die Dosen nicht treffen, müssen sie tätowiert werden.
dürfen. Die Leute wollen sich doch tätowieren wie die Bekloppten. Das ist alles voll mit Tattoos.
Aber es wäre doch viel geiler, wenn quasi dann irgendwie so eine Gruppe Männer kommen und die sich dann quasi gegenseitig irgendwie anstacheln und der Verlierer muss dann irgendwie so ein voll peinliches Tattoo im Gesicht
oder
so. Ja
gut, das schließt ja nicht aus.
Gesicht tätowieren. Du musst es propagieren. Das ist dein Alleinstellungsmerkmal. Ja, und dann auch von denen. Das
gut. Und dann kommen noch irgendwelche, das ist, aber es ist halt, Tattoo geht halt gut. Aber das wäre eine geile Idee. Einfach direkt alles wegtätowieren, was da so geht. Geldautomaten noch nebenan stellen, ja, hier Huni in die Hand läuft. Ich weiß nicht, wie viel so ein Tattoo kostet, aber.
Warum Geldautomaten nebendran stellen? Du kannst doch einfach
aber so
per Karte bezahlen, fertig.
Aber es ist halt leider zumindest dieses Jahr nicht möglich, weil kein Vasen, kein Oktoberfest stattfindet. Und auf dem Sky Beach habe ich gesehen oben, da ist jetzt die Saison zu Ende und da ist jetzt ein Mini-Oktoberfest.
Diese Woche oder was?
Die nächsten 2 Wochen halt, glaube ich. Dann kann man da hoch und dann zahlst du, ich finde es ein bisschen teuer, zahlst du 60 Euro, kriegst irgendwie 2 Maß und ein Festsperrbrett. Das hört sich dann natürlich mega deluxe an irgendwie und dafür zahlst du dann 60 Euro. Und wenn es scheiß Wetter ist, dann liefern sie es dir nach Hause. Super.
Aber die haben doch zweimal Bier. Die haben doch so einen schwarzen 1-Liter-Krug für Champagner da oben.
Haben das wahrscheinlich reingefüllt, was mich auch genervt hat, so ein bisschen, was heißt genervt, aber ich fand es ein bisschen schade, weil die haben dort oben einen Vertrag mit der Spatenbrauerei aus München. Okay,
Spaten,
ja. Kann man haben, aber dann machen sie halt dadurch schenken sie halt Münchner Bier aus. Und dann haben sie das ganze Ding halt Wiesen genannt auf dem Sky und das finde ich dann halt als Stuttgarter, finde ich dann halt so, hey, warum nennst du das Ding Wiesen und warum schenkst du Münchner Bier aus irgendwie?
Ja, weil es halt Wiesen ist und nicht
das
Vasen. Ist,
ja, sie haben, ja, aber wenn du in Stuttgart das Ding machst, müsste es doch eigentlich Vasen oder Sky Beach Vasen oder wie auch immer sowas heißen und du müsstest eigentlich ein Stuttgarter Bier ausschenken. Na gut, darfst du jetzt halt nicht, weil die halt vertraglich gebunden sind, aber ja, fand es dann schade. Und du kommst und Dirndl und Lederhosenzwang, soweit ich weiß.
Ich würde im Dirndl halt dahin auch gehen. Ich würde einen Dirndl anziehen. Nee.
Hast du eine Lederhose?
Ja, habe ich gekauft. Ich habe es immer versucht zu vermeiden und als meine Mutter 60. Geburtstag gefeiert hat, hat die so einen bayerischen Abend gemacht in einem badischen Weingut. Einen bayerischen Abend. Also habe ich auch nicht ganz verstanden, aber da muss ich dann sowas kaufen. Aber habe ich was Anständiges gekauft, weil ich wollte da nicht mit so einem Billig-Scheiß auftreten.
Aus Hirschleder.
Das ist ja Schleder, ja. Aber ja, gut. Ja. Ich fand es für kurze Hosen fand ich sehr teuer. Für Trachten war es noch relativ günstig.
Ja, das kann schon teuer werden.
Das,
ja. Apropos Tracht, ich war am Wochenende auf einer Hochzeit und die haben im Montafon in Österreich gefeiert. Das heißt, es war alles so ein bisschen traditionell, also was heißt traditioneller, aber das war oben im Skigebiet auf so einer Alm, der Brunella wird, falls jemand das was sagt, und das ist ziemlich geil da eigentlich gewesen und da hingen sie dann halt auch in Dirndl und Lederhosen rum und war alles ein bisschen rustikaler, aber war cool. Also war mal was anderes. Hat mich positiv überrascht, weil auch das Brautpaar halt einfach mega locker war und die saßen dann auf so einer Bank, die war aus so Snowboards gemacht irgendwie.
War cool.
Also alles ganz nice irgendwie.
Habt ihr dann Lines gezogen auf den Snowboards?
Ja, die Braut gegen den Bräutigam. Wer ist schneller im Leinweg? Oh, diese Spiele, ich sag's dir, die Hochzeitsspiele. Kotzen.
Ja. Was sind denn so deine, für dich die nervigsten Dinge an der Hochzeit?
Wo soll ich anfangen?
Bei Nummer 3.
Bei Nummer 3. Okay. Naja, gut, wir hatten ja jetzt schon schlechte Spiele, ne? Hätte ich jetzt auf die 1 genommen. Also schlechte Hochzeitsspiele, die alle so irgendwie, man klatscht halt mit, weil so, es ist schlecht vorbereitet, schlecht moderiert, irgendwie so langweilig. Also es ist in der Vorbereitung ist es für die Freunde kacke meistens, weil keiner Bock drauf hat, was zu machen. Und aber auch das anzuschauen, die meisten Spiele sind dann doch so bräsig irgendwie. Also das klassische Rücken an Rücken und fragen so, wer hat in der Beziehung die Hosen an, wer säuft am meisten, ja. Keine Ahnung. Also irgendwie, wenn es gut gemacht ist, finde ich es cool, aber dann ich war mal auf einer Hochzeit, das war nicht von einer Freundin, da war ich wirklich als, in Anführungszeichen, als DJ irgendwie eingeplant und da haben die 4 Stunden lang Spiele gemacht.
What?
Jeder hat gekotzt. Niemand hatte mehr Bock auf irgendwas und es kam immer mehr. Und ich sollte eigentlich schon so ab 10 Uhr Musik machen und bis 1 ungefähr. Und dann war es 1 und dann habe ich gesagt, Leute, ich muss gehen, ich habe es gesagt. Da habe ich vielleicht 10 Minuten gespielt an Mucke.
Hat sich ja gelohnt.
Von daher. Und ich werde auch nie wieder so DJ, Hochzeit-DJ-Geschichte machen. Deswegen würde ich sagen, auf Platz 3. Schlechter DJ, schlechte Band und so weiter. Weil das ist immer nervig. Also das ist entweder schlechte DJs, die die Stimmung verhauen oder irgendwie so einen Dreck rausballern an Musik. Oder du hast immer die eine, das ist immer, meistens ist es ein Mädel, wie meistens bei DJs, aber meistens ist es ein Mädel, die dann immer zum DJ rennt. Und dann immer sagt, das musst du spielen. Und entweder ist der DJ dann halt so krass drauf, dass er nicht drauf eingeht und dann halt irgendwann mal so am Musikgeschmack vorbeispielt von den Leuten. Oder dass er dann halt alles macht, was die sagt, die eine, die da immer kommt und die hat halt so abstruse Wünsche, die halt keiner außer sie geil findet irgendwie und meint dann, oh, das finde ich lustig und so weiter. Und dann geht sowas in die Hose und schlechte Musik auf der Hochzeit. Das ist einer von 3 Stimmungskillern irgendwie, wenn da nichts abgeht. Von daher schlechte DJ, schlechte Band. Das ist auf jeden Fall bei dir.
Ja, also Spiele finde ich auch zum Teil anstrengend. Also ich meine, ich weiß ja, dass da sehr viel Aufwand reingeht, ja, und die Leute das ja gut meinen, aber gut gemeint ist halt. Wenn die dann so einen Tanz aufführen, weißt du, der Handballclub oder so, die führen dann so einen Tanz auf,
ja,
und,
genau.
Und die haben halt alle so keine Körperspannung und lächeln nicht und denkst du so, oh Gott, und das habt ihr jetzt 8 Wochen lang geübt oder was? Aber das kann es ja nicht sagen, weil dann ist ja die Stimmung im Eimer, ja. Und dann sind die Leute zum Teil vorher so aufgeregt. Jetzt geht's gleich los, jetzt geht's gleich los.
Ihr seid scheiße.
Ja. Und ihr müsst es fotografieren und
oh ja, ja, genau. Genau. Fotos ist auch so ein Ding.
Also ich habe ja über unsere Fotobox ja auch mal ein paar Hochzeiten und so mitgemacht. Das ist zum Teil furchtbar. Aber gut, man muss es halt den Leuten lassen. Aber ich habe größtes Verständnis, wenn ein Brautpaar sagt, Leute, bitte keine Spiele.
Ja.
Weißt du, oder man braucht halt doch so einen Wedding-Planner, der halt einen guten Geschmack hat und der das halt dann vorher einfach moderiert, aber
dosiert einsetzt.
Es gibt schon witzige Spiele. Also es gibt ja auch sowas, zum Beispiel, dass die dann für einen gemeinsamen Haushalt so Dinge bekommen, dass es dann so Spiel gibt, wo dann die Leute aus dem Publikum dann verhaftet werden sozusagen, um irgendwas zu tun. Die müssen den einmal irgendwie die Wäsche waschen oder sowas. Oder die müssen den einmal den Rasen mähen. Oder so, dass das quasi das Publikum drum spielt, was sie für das Brautpaar machen kann. Das finde ich, find ich noch okay, weil da auch das ganze Publikum mit eingebunden ist. Aber wenn halt quasi so Leute. Und das ist ja nicht, das sind ja auch Geburtstagsfeiern und so. Und wenn dann Leute quasi etwas vorführen wollen, nur weil sie selber so geil finden, was vorzuführen. Oh, aber gut, ja, was soll ich da sagen? Ich stehe ja auch gern oft im Mittelpunkt. Nein. Aber was mich wirklich nervt bei so Hochzeiten ist, das ewige Gewarte, bis was passiert. Du sitzt rum vor allen Dingen mittags und wartest. Ja, wo ist das Brautpaar? Ja, die sind doch Fotos machen. Ich so, ja, die dürfen sich doch vorher gar nicht sehen. Ja, aber. Ja, okay, gut. Also, dann kommen die, dann sitzt man in dieser Kirche ewig und wartet, bis der Pfarrer dann irgendwie mal. Ich meine, ich verstehe den Pfarrer ja auch. Der ist ja froh, dass mal entweder Leute in der Kirche sind und dann erzählt der ewig etwas. Und dann denke ich so, ey, kann das jetzt nicht einfach vorbei sein? So, und dann ist die Kirche vorbei und alle haben geheult und so. Und da ist in der Kirche, hat dann irgendwie ein kleines Kind irgendwas gesungen, weil die Mutter von dem Kind unbedingt wollte, dass das Kind was singt in der. Oh. Dann kommst du raus, dann willst du dem Brautpaar kurz irgendwie sagen, ja, alles Gute und so. Kannst aber nicht, weil du musst erstmal anstehen. Musst aber da warten. Warten, ständig warten. Dann haust du ja irgendwie mit Sekt die Zeit irgendwie weg und dann bist du betrunken. Dann kannst du nicht mehr richtig gratulieren. Dann dabst du der Braut irgendwie auf einen Schleier oder wie heißt die Schleppe? Schleppe ist ein Mist. Ja, gut, also gut, dann warten. Dann
das, das ist anstehend, das stimmt. Und dann dieses oberflächliche,
Also,
aber ich würde gerne immer mehr sagen eigentlich, als einfach der herzlichen Glückwunsch.
Ach, das hören die doch gar nicht, die sind so im Tunnel drin.
Ja, natürlich, das bekommst du von 100 Leuten, aber dann ist halt auch scheiße, wenn du irgendwie eine halbe Minute dran stehst und irgendwie, von daher... Das ist das
recht. Also dieses Warterei, das ist halt schon, also das ist
zum Teil
schon. Also ich suche mir dann immer irgendjemand anderes, mit dem ich dann Zeit verbringen kann. Dass es halt das Warten ein bisschen angenehmer ist.
Die Brautjungfern.
Ja, das ist auch nicht mehr, das ist auch nicht so, wie in den Filmen immer erzählt übrigens. Naja, was ich auch eigentlich furchtbar, also wirklich furchtbar finde, so für Platz 2.
Ja.
Der Geschenketisch beim Laden um die Ecke. Also, wir haben da schon einen Geschenketisch. Ich meine, mittlerweile haben die Leute so Amazon-Wishlists, also so Wunschlisten bei Amazon, okay. Aber halt, wenn du bei dem Laden um die Ecke, dann siehst du dann irgendwie so ein Teeservice, was unfassbar hässlich ist. Und dann frage ich mich, warum kann man sich sowas wünschen?
Mhm. Aber unfassbar ist das, hässlich. Ich war noch auf keiner Hochzeit jetzt im näheren Freundeskreis, wo das so war, dass es so einen Geschenketisch irgendwie zum Aussuchen gab.
Ja. Doch.
Also die meisten ist doch auch, weil du gesagt hast, vorher mit in der Kirche geheiratet, bisher haben bei mir im Freundeskreis nur eine in der Kirche geheiratet. Also die meisten machen noch freie Trauung und dann halt Kohle her. Ja, ist auch in Ordnung.
Geht der Klingelbeutel rum.
Wahrscheinlich auch so machen.
Ja. Der Klingelbeutel und nicht so ein kleiner Klingelbeutel, sondern ein Riesensack. So wie beim Weihnachtsmann, so ein Riesending. So, jetzt wirft ihr mal eure Goldgegenstände rein.
Ja, so ungefähr.
So freie Trauung oder so Trauredner, ja, ist auch, aber oftmals findet es dann doch irgendwie in so einem kirchenähnlichen Gebäude statt. Aber ich habe halt auch schon bei kirchlichen Trauungen. Es ist halt, ja, also es gibt ja den ganzen Ding auch einen Rahmen, weil sonst wäre es halt einfach nur ein Sommerfest. Ich meine, es muss ja auch irgendwie ein bisschen so ein paar stilistische Elemente haben, dass man auch merkt, dass man an der Hochzeit ist. Aber, ja, aber dieser Geschenketisch, ja, und dann liegen Sachen auf diesem Geschenketisch, die sind halt online billiger, also wesentlich billiger. Und dann denke ich so, warum soll ich es hier kaufen? Dann denkst du so, ich könnte es ja auch woanders bestellen, aber dann kauft es halt noch jemand, weil es ja auf diesem komischen Tisch liegen bleibt. Und dann jemand denkt, das Teeservice, das hat ja noch gar keiner ausgewählt, das nehme ich mir jetzt. Und dann kriegen die zweimal das Teeservice. Also Geschenketische, ey, Leute. Aber gut, ich meine, ja. Auf der anderen Seite kriegt man zumindest einen Hint, was man den Leuten schenken soll, weil sonst gibt es halt doch nur Geld. Wobei Geld ist manchmal auch nicht so schlecht. Denke ich. Ich habe noch nie geheiratet, aber ich denke, Geld ist da nicht so schlecht.
Musst du heutzutage, Hochzeiten sind ja heutzutage im Gegensatz zu früher, verschuldest dich ja bis was weiß ich wohin, sind ja arschteuer, da brauchst du einfach die Kohle, um das so ein bisschen quer zu finanzieren. Ja. unter 10.000 ist da nichts. Könnte das Ganze gleich vergessen. Und da ist ja auch voll die Industrie dahinter. Was hier in Stuttgart zumindest weiß ich, ist es so, da hast du so zwei große Catering-Anbieter. Das ist fast schon so, das ist so ein Oligopol. Ich glaube, das ist so eine mafiöse Struktur. Du musst die nehmen. Und die sind teuer und Mafia. Gar nicht mal so gut.
Dann Hochzeitsmafia.
die Hochzeitsmafia. Ja, also generell die Preise auch, klar. Immer das Doppelte, was du nimmst. Der DJ kostet doppelt so viel, der Fotograf kostet doppelt so viel. Ja. Alles kostet doppelt so viel, nur weil du Hochzeit vorne dran schreibst.
Ja, klar.
Gut, was ist mein Platz 2 oder was hattest du noch?
Nö, ich hätte noch einen Platz 1 hätte ich dann noch, aber mach du.
Ja, dann lass mich mal den Platz 2 erstmal machen. Also mein Platz 2 der Dinge, die mega nerven bei einer Hochzeit ist, ganz klar das Wetter. Also für mich, es ist ja meistens ist es im Hochsommer.
Ja, klar.
Bei 35.000 Grad.
Ja, klar.
Und als Kerl ist es immer eine Katastrophe. Ich liebe zwar Anzug und Anzug tragen, alles cool, aber es ist immer so fucking heiß und du musst immer irgendwas machen, irgendwo hinlaufen, irgendwo hin. Du bist quasi von 13 Uhr, wenn es da losgeht, bis um 20, 21 Uhr bist du in der Soße und da bringt dann auch nichts, irgendwann das Jackett ablegen.
Echt? Also,
das bringt dann auch nicht mehr viel, finde ich.
Bei mir ist es nicht so.
Es ist immer in der Soße. Und dann bist du eng in so Räumen. Ich meine, jetzt Corona-bedingt jetzt weniger, aber wenn unter normalen Umständen, dann ist es heiß und wird nicht belüftet und dann ist es stickig da drin und dann isst du noch eine scheiß heiße Suppe oder so.
Okay, es scheint so,
ich gehe da immer ein.
Es scheint so, dass du bei nicht so guten Hochzeiten gewesen bist bisher.
Doch, die waren schon alle gut, aber das war halt, man heiratet dann halt, wenn es warm ist, so im Juni, Juli irgendwie und dann ist Deswegen, ich bin nächste Woche auch nochmal auf einer Hochzeit. Das ist dann in Dresden und hoffe, dass es da ein bisschen kühler ist. Und dann gibt es noch irgendwann mal nächstes Jahr so eine Winterhochzeit.
Zu der ich übrigens nicht eingeladen bin. Also liebe Bräutigam und Braut, falls ihr das hört, ich bin tiefst beleidigt, dass ich nicht eingeladen bin.
Und ja, das ist...
Jan, trink einfach für mich mit. Trink einfach doppelt so viel.
Ich glaube, sie hat ein bisschen, das ist eine gemeinsame Freundin von uns, sie hat ein bisschen Angst, dass der ein oder andere zu viel trinkt.
Ja, ja, ja.
Scheiße baut.
Ja. Na, ist okay. Ist okay. Du kennst sie ja länger, das ist ja okay. Das ist alles, ja,
also, von daher muss ich mich ein bisschen zurückhalten, meine ich damit.
Dann muss ich schon kein Geschenk vom Geschenketisch kaufen. Siehst du? Schon wieder was gespart.
Ja, der gute Krabbeltisch. Nee, aber es ist immer.
Was verschenkst du denn?
Immer heiß. Was verschenke ich denn? Also, ja, Geld.
Okay. Also, das ist das Geheimnis schon gelüftet.
Genauso wie letzte Woche, es ist Geld. Die Leute wollen es halt einfach finanzieren. Irgendwie. Von daher, ich kann es auch nachvollziehen, weil. Diese Geschenketisch, das hast du bei Karstadt früher gehabt oder Galeria Kaufhof. Da bist du dann da rein und hast so geguckt, was es da so gibt. Und dann hat man sich so ein Teeservice und was auch immer. Aber das hatte ich jetzt zumindest in meiner Generation oder in meinem Freundeskreis hatten wir das jetzt zum Glück noch nicht, dass es einen Geschenketisch oder sowas gab. Ich würde mal gern so ein gemeinsames, cooles, großes Geschenk machen, aber naja, wir haben ja schon alles heutzutage.
Außer Geld.
Es ist ja schon alles da, außer Geld. Ja, was ist deine Nummer 1?
Meine Nummer 1?
Ja.
Meine Nummer 1 der nervigsten Dinge an einer Hochzeit ist der Alleinunterhalter.
Der Alleinunterhalter.
Also nicht der DJ, also ich greife dich nicht an, Jan, sondern ja. Der Alleinunterhalter, der Typ, der dann zum Keyboard dasteht und mit so einem Mikrofon, mit so einem Ultra-Echo-Hall drin, dass halt auch schräge Töne noch irgendwie sich einigermaßen okay anhören. Und dann steht er dann da und spielt halt da irgendwie solche Lieder, die halt vor 30 Jahren halt schon alt waren.
Aber Oma Erna gefällt das.
In der Stadt. Wem? Oma, ja, ja, klar. Oma Anna. Und Oma Anna zahlt halt am besten. Die macht das größte Geschenk. Die muss dann da alleine. Ey, ich krieg da so die Krise, wenn das dann so schlechte Musik ist. Und dann sitzt dann da und dann ist es halt wieder da und hoffst, dass der Abend vorbeigeht. Oder du haust ja halt ultra die Hucke voll. Das ist ein totaler Alkoholabsturz und dann hast du am nächsten Tag halt auch noch was davon. Oh, der Alleinunterhalter.
Geil. Oh,
da frage ich mich auch immer. Stromberg. Also weißt du, wenn die das, die sind ja also wirklich größtenteils wirklich schlecht. Also, muss man wirklich sagen. Also das, also schlechte Musikauswahl. Dann was sie und wie sie spielen, dann versteht man sie nicht. Dann, wenn sie Englisch singen, denkt man so, nee, das betont man anders. Also, oh. Da rollt sich bei mir jeder Zehennagel hoch. Krach, halte ich nicht aus. Finde ich nicht gut. Ich war an einer Hochzeit, die hatten eine Band. Da war ein alter Schulkamerad von denen, ist sehr musikalisch und hat eine Band. Und der ist dann so mit, ich glaube, der hat sogar noch so mit so einer Geige aufgetaucht und hat dann da quasi noch so ein bisschen rockig auf der Geige rumgeeiert. Aber es war richtig gut. Es war richtig gut und die haben dann eigentlich das komplette Publikum aus den Sitzen geholt und auf die Tanzfläche geholt. Und das fand ich dann schon richtig gut. Und dann hinterher hatten sie noch einen DJ, der war auch gut. Aber das ist halt, da ist halt mehr drin, als wenn einer so dasteht mit so einem Keyboard und um ihn rum noch so eine Lichtorgel, weißt du, so eine Lichtorgel, die halt so einen fest einprogrammierten Lichtsequenz-Ablauf-Dingsbums drin hat, was sich halt nichts auf den Takt und gar nichts irgendwie so einfach nur immer so gelb, blau, rot, blau, rot, gelb, gelb, blau, rot, rot, blau, gelb. Also, ey, so bleib doch bitte zu Hause. Naja. Aber hoffentlich war er teuer. Ich würde mich das gar nicht trauen.
Gott sei Dank auch noch nicht im engeren Freundeskreis erlebt, Gott sei Dank.
Das kommt noch.
Warte
auf Dresden.
Schlechter Alleinunterhalter.
Da wird es so sein.
Also mein Platz 1, um das aber vorwegzunehmen, auch bei mir, Gott sei Dank, noch nie passiert, aber mein Platz 1 ist die Braut. Ja, weil es gibt so Horror-Stories, Gott sei Dank nie selber wirklich erlebt, aber es gibt so Horror-Stories, wo halt einfach Bridezilla irgendwie. Du kannst der Braut nichts recht machen. Die ist nervig, die ist herablassend, die ist, macht das überhaupt und bla. Und die stresst alle, die stresst den Bräutigam, die geht dem wegen mir Wedding Planner auf den Sack, den Gästen auf den Sack, weil du auf und hier überhaupt und die Ansprüche, die dann halt einfach so hoch sind. Und das muss perfekt sein und das muss perfekt sein. Ich habe auch schon gehört, dass die Braut dann eben vorgeschrieben hat, welcher enge Familienkreis wer was anzuziehen hat und mit welcher Farbe und so weiter, wo ich mir denke, so, oh, das ist schon heftig.
Na, ich habe aber auch Verwandte, da wäre das auch ganz gut, wenn man denen vorschreiben würde, was sie anziehen. Also halt täglich.
Ja, also es gibt, glaube ich, einen Unterschied zwischen exakt vorschreiben, welche Farbe und was auch immer und zu sagen, komm, wir gehen jetzt mal, also Ich kann mir das vorstellen, gehst jetzt irgendwie, komm Papa, wir gehen mal Anzug kaufen, dass du mal einen ordentlichen Anzug wieder hast irgendwie. Sowas könnte ich mir schon vorstellen, das ist in Ordnung. Aber das vorzuschreiben, was man zu tragen hat in einem engeren Familienkreis, dass es halt ja zu den Fotos und zu Insta und so weiter passt, du hast ja verschiedene Arten von Hochzeit. Du kannst ja so Bohemian Hochzeiten feiern, dann kannst du so Prinzessinnen-Hochzeit. Also es gibt ja voll viele verschiedene Arten und ich glaube, das ist super anstrengend mit so verrückten Bräuten. Also es ist ja sowieso, ist die Braut zufrieden, war die Hochzeit gut, dann also machst du ja eigentlich als Dienstleister, als DJ, als was auch immer, du umgarnst immer die Braut, wenn bei der alles gut ist, ist alles gut. Der Bräutigam hat eh nichts mitzureden, von daher würde ich sagen, die Nummer eins, was am meisten nervt an Hochzeiten, ist für die Dienstleister zumindest meistens die Braut.
Ja. Die Braut, ja. Ja, aber das stimmt tatsächlich. Also ich habe ja auch mich auch in Hochzeiten rumgetrieben, da mit der Fotobox und so. Das ist schlussendlich, gibt die Braut an, ob das jetzt okay war oder nicht. Das ist halt so, ja. Aber ich meine, auf der anderen Seite ist es eigentlich auch gut, kann sich auch voll drauf konzentrieren, muss ja nur gucken, dass der Braut gut geht.
Richtig, wenn die fröhlich ist, dann ist alles gut. Wenn die pisst ist, dann ist das verkackt.
Das ist halt, ja. Es ist halt ein wichtiger Tag. Ja, den hast du halt meistens nur einmal.
Liegt ja an einem selber, wenn man da so viel Spaß dran hat. Kann man.
Ich fand's so toll, ich habe schon dreimal gemacht.
Ja.
So kriegt man Routine. Richtung, wenn das halt so kriegt man vielleicht mal so einen Mengenrabatt beim DJ, beim Alleinunterhalter. Genau. Spiel schon mal bitte wieder die gleiche Lieder wie letztes Mal.
ich hab's im Übrigen mit Gummibären wieder rausgerissen.
Gummibären?
Also der DJ war ganz cool an der Hochzeit und dann war es so, irgendwann war so ein bisschen, also viele 90er-Spiele war es so ein bisschen, die Leute waren dann irgendwie träge, kurz was zum Trinken geholt und dann hat sich die Tanzfläche so ein bisschen geleert. Und ich lag dem DJ die ganze Zeit in die Ohren, diesmal mit, weil ich das
will. Ja, genau, eben.
Sie gemeint, oh, spiel mal Gummibärenbande. Also betrunkene Gäste wäre vielleicht auch noch so ein Ding.
Nee, das bin ich ja selber.
Und er so, später. Ich so, jetzt musst du spielen. Ich glaube mir, das wird gut. Er hat das gespielt und dann sind sie aber alle aus ihren Ecken dahergerannt gekommen, wie die Bekloppten und Tanzfläche wieder voll und dann noch so hinterher geprügelt. Ja, und jetzt hier noch, wir sind die Kinder vom Süderhof. Oh, dann ging es auch noch ab. Das war schon stark und dann war die Tanzfläche auch wieder richtig voll. Ja. Und dann haben wir noch weitergemacht bis zum Aufbaulicht, bis uns praktisch der DJ hat dann schon aufgehört, die Barkeeper sind fertig gewesen, Licht war an und da waren halt noch so 20 Leute da und wir haben dann halt angefangen irgendwie mit Scooter dann und dann hat der DJ halt Scooter gespielt und dann kam halt, dann haben wir noch was gemacht, irgendwelche Leute wollten dann Sierra Madre hören, ich weiß nicht warum. Und dann so, yeah. Und dann hat der DJ das halt auch noch gespielt und wir hätten den, also das war schon dann lustig.
Also ein Rausschmeißer nach dem anderen gespielt.
Ja, genau, ein Rausschmeißer nach dem anderen. Aber wir haben halt so Stimmung gemacht, also dann für uns selber, also es wäre scheißegal gewesen, ob der DJ noch was gemacht hat oder nicht, aber wir haben halt selber gesungen und rumgejumpt mit den Bekloppten. Von daher, das war dann schon gut und ich bin gespannt, was dann nächste Woche passiert.
Was gab's
dann?
Oder ob ich. Was gab's denn zu essen?
Und das war geil tatsächlich. Also es war ein Buffet, aber es war halt so ein bisschen rustikaler. Also das Pulled Pork gehabt. Mega, mega gut. Und So ein geiles Kartoffelgratin gab es und gegrillte Sachen und Pommes, also alles so ein bisschen rustikaler, wie du es halt so auf so einer Alm hast. Und die Mischung aus diesem geilen Pulled Pork und diesem geilen Bergkäse-Kartoffelgratin, der war alles so geil. Also es war generell geil, du warst ja mitten in den Bergen, hast so runtergeguckt, dann sind irgendwelche Kühe vorbeigelaufen oder irgendwelche Wanderer, die dann irgendwie mit dabei waren, die lustig geguckt haben.
Also alles landet auf dem Grill, sowohl die Kühe als auch die Wanderer.
Die Wanderer auch, ja, die Kühe auch, die sind da vorbeigelaufen, die Kühe, so keine 20 Meter weiter und gucken uns so zu, wie der am Grillen ist. Und dann dachte ich mir, ja, du bist schon eine harte, du Kuh, du guckst da, wie deine Artgenossen hier verfeuert werden. Das ist schon makaber, aber gut. Alles hat gepasst. Yes. Was machst du jetzt am Wochenende? Ja. Wir sehen uns ja nicht. Es stimmt, du hast gesagt, du fliegst nach München. Und für die, die nicht zugehört haben, wie fliegst du denn nach München? Sagt im Übrigen der Mann, der Dekadent nach München fliegt, sagt im Übrigen der Mann, ich bin etwas irritiert, ich sehe ja dein Bild, dass du so oben ohne so ein Joggingzipper hast und da komplett oben ohne dran sitzt und ist ein Joggingzipper so drüber. Und vollkommen wie so schon leicht assi irgendwie, aber das ist schon, also wir zeichnen ja wieder heute in der Mittagspause auf. Das heißt, die Leute, die uns jetzt von deiner Arbeit zuhören, dann irgendwann, was für ein Dresscode du da an den Tag legst.
Das war jetzt halt einfach der
Homeoffice,
der Mittagslook jetzt gerade. Aber jetzt, pass mal auf, wir fliegen, ein Freund von uns, oder von mir, du kennst ihn ja nicht, der auch mit in Vegas dabei war, der hat eine Pilotenlizenz, der kommt im Flieger. Er kommt in so einer Cessna.
Geil.
Hol uns ab. Aber München hat schlechtes Wetter. Und es kann sein, dass wir dann nicht in München landen können.
Und dann wärt ihr denn gelandet? Oder wo ist denn der Plan zu landen?
Sicher nicht auf München. Oberschleißheim wäre das, glaube ich.
Oberschleißheim, ja.
Und es kann auch sein, dass wir ausweichen müssen nach Augsburg. Geil. Also quasi auf die Mitte. Oder nach Nürnberg. Und dann fahren wir mit dem Zug von Nürnberg nach München. Das ist ungefähr die gleiche Strecke wie Stuttgart-München.
Geil.
Na, vielleicht können wir auch in Ingolstadt oder so mal schauen.
Kann der nicht sagen, so, ja gut, dann wenn scheiß Wetter ist, dann parken wir halt in Stuttgart weiter, oder?
Ja, er hat auch gesagt, er tankt auf jeden Fall genug, dass er dann auch nochmal umdrehen könnte und wir zurück nach Stuttgart fliegen. Fliegt man quasi über München Platz runter und dann Stuttgart wieder. Mal schauen, weiß ich noch nicht, wie es wirklich
läuft. Wie lange fliegt man nach München mit so einem Flieger?
Das ist weiß wahrscheinlich nicht. So
weiß ich
anderthalb
nicht.
Stunde, anderthalb? Weiß ich nicht. Also weniger, denke ich. Du fährst mit dem Auto, also wenn ich hier losfahre, brauche ich ziemlich genau zwei Stunden nach München. Du bist mit dem Flieger bestimmt schneller. Bestimmt.
Ja, schneller auf jeden Fall. Die Frage ist, wie schnell
so eine... Ich würde es mal sagen. Also mit dem Linienflugzeug, was ich auch schon gemacht habe, darf ich das sagen? Das ist ja schon ein bisschen umweltschädigend. Aber ich hatte einen Anschlussflug. Das war einfach nur ein Zubringer. Mhm. Nur. Fließe eine halbe Stunde. Fließe knapp 27 Minuten.
Und, ja, schon geil. Die Dinger fliegen aber, also wenn sie dann 800, 900 km/h, aber so schnell beschleunigt, wahrscheinlich bist du da nicht.
Ich glaube nicht, dass
so eine ist schon wieder im Sinkflug auf irgendwie.
900 hochbeschleunigt. Ich würde mal jetzt davon ausgehen, dass wir eine Stunde fliegen. Also doppelt so lang wie der Flieger und die halbe Länge, halbe Geschwindigkeit vom Auto. Halb so lang wie mit dem Auto. Ist ja egal. Wir werden sehen. Ich werde berichten.
Du wirst sehen, ja.
Es ist eh so, dass ja in München das Oktoberfest im Wirtshaus eingeläutet wurde letzte Woche. Also sprich, das Oktoberfest nicht auf der Theresienwiese, sondern das haben jetzt die Wirtshäuser so bei denen veranstaltet und jetzt sind die Corona-Zahlen hochgegangen und jetzt hat die Stadt verboten, sich größer zu treffen als 5 Personen. Und wir sind genau 5 Personen. Also wir werden jetzt wahrscheinlich einfach bei dem, den wir besuchen, bei dem zu Hause in der Bude hocken. Also hat sich voll gelohnt, nach München zu fahren, fliegen. Naja.
So ist es halt. Aber ich bin gespannt, was du sagst. Vielleicht kannst du ja auch mal ein paar Bilder irgendwie machen. Können wir mal auf dem Insta-Kanal
posten. Vom Fliegen?
Ja, okay.
Vom Fliegen, mal gucken.
Aus dem Flieger raus. Irgendwie.
Schauen wir mal.
Mal ein schönes Stuttgart-Bild machen. Das wäre ganz cool.
Ja. Also wie gesagt, das liegt ja noch in der Zukunft. Schauen wir mal. Ich werde es dokumentieren. Ich werde mich melden.
Das ist ja, wenn ihr Flo an der Stelle nächste Woche nicht hört, dann ist er wahrscheinlich abgestürzt.
Nee, wenn ihr noch in der Luft, in
Quarantäne.
Dann kreisen wir noch über der geschlossenen Wolkendecke und versuchen zu landen und finden den Flughafen nicht. Wo ist der Flughafen? Handys leer, Akku leer, kein GPS, gar nichts. Wir so, wo ist der?
Ich mache den dann alleine, Flo, das ist auch in Ordnung.
Okay. Gut. Ah ja.
Eine Stunde Monolog.
Ja.
Das kriege ich hin, das ist in Ordnung. Überhaupt
ja, da kannst du da über das erzählen, wo du jetzt noch hingehst, oder? Du gehst doch jetzt noch irgendwo, ich starte Richtung Sterne Himmel und du startest Richtung Sterne Küche.
Ja, richtig. Ja, das stimmt, heute Abend. Ich freue mich. Ich war noch nie, bewusst zumindest, noch nie in einem Sternerestaurant hier in der Gegend und bin da total gespannt und freue mich drauf, auch mal noch überlegen, was ich da anziehe. Ich weiß es nicht. Oder ob man da einfach Dessert kommen kann. Muss ich mal gucken. Also es sah schon ein bisschen konservativer aus. Jetzt nicht so diese neue Sterneküche, so irgendwie wie in Stuttgart gibt es ein, zwei Restaurants, die sind halt voll abgespaced und stylisch drauf und da kann man, glaube ich, kommen, wie man will, aber das ist schon ein bisschen traditioneller und dann muss man ja auch gucken, dass es irgendwie so passt. Aber ich fand es ganz cool, weil eine Freundin von mir hat mich gefragt, da gibt es so ein Programm, was für unter 30-Jährige ist, die dann halt ja an die Sterneküche rangeführt werden sollen, dass man einfach ein bisschen günstiger diese ganze Geschichte bekommt. Und da ich ja nur einen Ticken über 30 bin, haben wir gefragt, ob das noch in Ordnung ist, wenn ich mit meinem Alter noch mitkomme. Und es war noch in Ordnung. Und schauen wir mal, was da heute Abend passiert. Warst du schon mal sternemäßig was essen?
Ja. Ich war mal bei einer Veranstaltung im Spiegelzelt. So ein Varieté-Dingsbums. Da war Sterneküche dabei. Das war eine Firmenveranstaltung. War ganz gut. Also habe ich eine Heusuppe gegessen. Immer noch die beste Suppe der Welt, die ich je hatte. Und ich habe schon auf vielen Kontinenten viel Verschiedenes gegessen. Aber die Suppe war echt richtig gut.
Geil. Was ist denn eine Heusuppe?
Die ist eher. Also, ich ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie man das herstellt. Wie du da Heu extrahierst. Also die hat wirklich geschmeckt, wie wenn du in so einem Heu-Dingsmus drin liegst. Also das war abartig, wie da dieser Heugeruch im Geschmack drin war. An Maisschaum, war so ein bisschen so ein Maisschaum oben drauf. War schon geil. Also muss man schon wirklich sagen, war schon richtig gut und ich habe keine Ahnung, wie man es nachkocht. Ich mache das gerne, wenn ich unterwegs bin und esse irgendwas richtig Gutes, dann versuche ich es zu Hause nachzukochen. Die Heusuppe habe ich nicht gepackt, keine Ahnung.
Gefahren. Ja, man muss ja, das muss ja auch Berufsgeheimnis so ein bisschen bleiben. Das heißt, hast du für so irgendwie Tipp für mich, wie läuft es da ab?
Wie bei Pretty Woman, von außen nach innen.
Ja, ja, Besteck. Das war, also so, das, wie man isst, weiß ich, alles cool.
Und, ich genau.
Auch die Knicke-Geschichten, genau. Aber.
Nicht zu viel auf den Löffel, nicht sprechen und essen gleichzeitig. Nein, er verhält sich halt eher ruhig. Also das hat ziemlich wenig Wirtshausatmosphäre. Du redest sehr leise. Also das ist halt ja alles ein bisschen halt gedämpft. Ich meine, bei uns damals war das ja im Varieté, da war ja noch Programm außenrum und so. Ich meine, das war ja ein bisschen was
anderes. Also leider kein.
Nein.
Ja, geil, Kellner. Nee, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was da auch für Publikum ist. Ob das nur so ältere,
gibt's halt, schnöselige Jan, du gibst, Leute du, sind. Du gibst halt einfach hin am Schluss 100 Euro Trinkgeld. Ich meine, das ist halt mindestens. Das
ja, nö. Ich muss weg. Ciao. Ja, nee, von daher bin gespannt, wie das Publikum so ist. Ob da nur so ältere Herrschaften oder schnöselige Leute sind oder wenn das jetzt heute so ein Special-Tag ist, ob da dann auch junges Gemüse ja. mit am Start ist.
Ja, also guckst du mal. Also ich meine, das ist Sterne-Restaurant. Ich meine, die Portionen sind halt auch klein. Also für den typischen Schwabe ist es halt nichts. Ja, man wird halt nicht satt.
Für den typischen Jan auch nicht.
Ja, da ist vorher was. Kannst du zwei Scheiben Toast essen. Nee, aber das ist verschiedenes Klientel. Da gibt es auch solche Dinge, dass Leute mit dem Hubschrauber kommen. Das ist halt auch geil. Ne? Ich meine, du, dann ist nebendran.
Ja, Johann Lafer hat einen eigenen Hubschrauber.
Da ist,
glaube ich, sogar Hubschrauberpilot.
Okay, der Lava-Copter.
Wenn
er kommt, dann sagt Lava, 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 Lava.
Lava, Lava, Lava. Der war nicht schlecht.
Der war nicht schlecht.
Lava, 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 Lava.
Ja. Aber das fände ich auch geil. Also es gibt Sternenrestaurants, weiß ich, im Allgäu. Da kannst du für 2.000 Euro 4 Personen aus Österreich, also es ist ein Angebot von denen, dass du quasi von Österreich für 2000 Euro vier Personen rüberfliegst. Abendessen mit Weinauswahl, also mit Mehrgänge-Menü, weiß ich, 3, 4, 5 Gänge, Weinauswahl und dann wärst du wieder zurückgeflogen. Für 2000 Euro, für vier Personen.
Gibt schon also das, dekadente Sachen auf
jeden Fall. Das ist nicht so teuer, das kann man ja mal machen. Das ist ja quasi einfach ein Jahresurlaub halt an einem Abend.
Ihr seht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Flo bewegt sich da in ganz anderen Welten. Weißt du, der liegt am Wochenende in Jacuzzis rum, fliegt mit dem Flieger nach München, mit dem Privatflieger und überlegt sich so einen 500 Euro einfach mal kurz mit dem Heli zum Sternekoch zu fliegen. So weit ist es beim Flo schon. Ja,
ich
freue mich jetzt heute Abend auf die Weinauswahl. Mal gucken, was es da gibt.
Weißherbst. Ja, für die jungen Leute haben wir was Süßes.
Ich habe ja gedacht, auf der. Nein, das sage ich jetzt nicht. Sonst kriege ich Ärger.
Okay.
Muss ich dir irgendwann mal. Nein. Das heißt, es wird bei uns beiden ein spannendes Wochenende. Mhm. Bei dem Wetter, du genießt das Wetter in München und die Stimmung in München.
Ich werde das Wetter Corona im Flugzeug Hotspot genießen und alles andere wird nur noch Regen sein wahrscheinlich.
Richtig.
Ah, ja, schauen wir mal.
Ich genieße jetzt heute Abend, sondern schauen wir mal, was das Wochenende so bringt. Es wird herbstlich, vielleicht kann man ja die ersten Herbstwanderungen machen und Laub sammeln und so einen Laubkranz bauen. Kastanien gibt es schon.
Ja, genau. Ganz toll, ganz toll. Ich finde das so furchtbar.
Superschön, ne? Boah.
Nee.
Der Herbst ist da.
Ich freue mich auf den ersten Schnee.
Vergiss es doch. Österreich ist im Übrigen kein Après-Ski erlaubt diese Saison.
Naja.
Was sollen wir dann machen?
Wir gehen nach Frankreich.
Wir haben doch Corona gespreadet in Ischgl eigentlich. Nein, haben
wir nicht. Nein, wir gehen einfach nach Frankreich.
Ja.
Und dann können wir einfach sagen, oh, wir konnten die Schilder nicht lesen, weil es ja Französisch ist.
Jetzt lässt er auf jeden Fall erstmal den Herbst kommen. Da freuen sich viele Zuhörerinnen vor allen Dingen drauf, weil wegen Farben,
weil
Spaziergänge, und dann kann man sich in die Decke einmummeln und gemütlich machen zu Hause und aufs Sofa und einen Tee trinken. Ja, von daher wünsche ich euch ein schönes Wochenende, vielleicht mit ein bisschen Sonnenstrahlen, ich glaube eher weniger, aber macht's Beste draus. Eine schöne Woche, eine gute Zeit und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Pilot Florian fliegt nach München und wieder zurück. Ich bin raus, tschüss, ciao.
Ja, danke Jan. Ja, der Pilot Florian. Ich bin ja nur Passagier. Ich bin dann der Passagier, der eine Notlandung dann verursacht vielleicht. Schauen wir mal. Das war die 18. Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund.